Evangelisch im Bürgerradio. Eine Sendung in Kooperation zwischen Radio Lippeland und der Evangelischen Kirchengemeinde Lippstadt. Durch die Sendung begleiten Sie
Pfarrerin Lilo Peters
und Presbyterin Martina Finkeldey. Guten Abend und willkommen im Bürgerradio. Wir wollen heute Abend Geschmack machen auf etwas, das hilft in diesen Zeiten. Es geht ums Lesen. Literatur ist Lebenshilfe. Das gilt insbesondere für das Buch der Bücher, die Bibel. Ich bin Lilo Peters, Gemeindepfarrerin in der Kirchengemeinde Lippstadt, und zu meinen Aufgaben gehört auch die Begleitung des Seelsorgebereiches Hörste.
Ich bin Martina Finkeldey. Ich bin Presbyterin in der Kirchengemeinde Lippstadt und auch zuständig für den Seelsorgebereich Hörste. Uns beide, Lilo und mich, verbindet die gemeinsame Arbeit in der Kirchengemeinde natürlich, aber darüber hinaus auch das Lesen. Wir beide lesen leidenschaftlich gerne und sind auch beide privat in je einem Literaturkreis.
Wir beide geben auch miteinander den Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde heraus. Im Blick heißt der Titel. Eine Zeitschrift, die ein richtig kleines Journal geworden ist, auch mit vielen Beiträgen, auch ein Stück Literatur. Und natürlich lesen wir beide die Bibel. Die Bibel ist eins der größten Bücher der Weltliteratur. Für uns Christen und Christinnen ist es die Heilige Schrift. Das bedeutet, Gott selber offenbart sich in ihr. Er spricht durch die Schriften hindurch mit uns. Wir hören das Lied Imagine von John Lennon. Martina, was ist eigentlich deine Lieblingsgeschichte in der Bibel?
Ja, so eine einzige Lieblingsgeschichte habe ich eigentlich gar nicht. Spontan fällt mir das salomonische Urteil ein. An dieser Geschichte fasziniert mich vor allem, dass es eine alte Geschichte ist, die in fast allen Kulturkreisen als Motiv vorkommt. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch schon in alten chinesischen Schriften taucht das Motiv des Kreidekreises auf. und bis hin zu vielen Elementen in der Literatur. Am bekanntesten ist sicherlich Bertolt Brechts Kaukasischer Kreidekreis. Er beschreibt bedingungslose Liebe, die eigene Bedürfnisse zurückstellt, um das Wohl des geliebten Kindes zu gewährleisten. Ich finde, das ist ein schönes Motiv.
Meine Lieblingsgeschichte steht im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, im 19. Kapitel. Da geht es um den Propheten Elia. Die Geschichte spielt in einer sehr kritischen Situation seines Lebens. Elia muss vor der bösen Königin Isabel flüchten, muss also um sein Leben fürchten, und er macht auf der Flucht Rast in einer Höhle. Dort trifft er auf Gott. Er hat zunächst Mühe, Gott zu erkennen. Gott ist nicht im Lärm, nicht im Sturm, nicht im Feuer. Gott kommt dann schließlich mit einem stillen, sanften Sausen. Mit einem stillen, sanften Sausen, so übersetzt Martin Luther das. Das ist mein Lieblingswort in der Bibel. Im hebräischen Urtext steht an dieser Stelle De Mama Daka, De Mama. Mama heißt also, wenn man es wörtlich nimmt, ein zartes Berühren. Eine Mama ist jemand, der mich auf dem Weg führt durch zärtliche Berührung. Finde ich einen wunderbaren Gedanken. Diese Stille, diese Zartheit, dieser Moment bringt die Wende in der Geschichte von Elia. In diesem Moment, aus dieser Ruhe heraus, schöpft er Kraft und schafft es, wieder aufzubrechen. Es ist eine Geschichte, die ich jetzt erzähle, weil sie mir auch gerade in dieser Zeit Mut macht. Wir sind in diesen Tagen und Wochen notgedrungen sehr viel mit uns allein. Die Ruhe, die wir haben, diese Ruhe könnte auch eine Chance sein, Gott zu hören und eine Inspiration zu empfangen, die wir sonst übersehen. Wir hören das Lied Suzanne von Leonard Cohen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey. Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Was tut der Seele gut, besonders in diesen Wochen? In unserem letzten Gemeindebrief, Martina, wenn du dich erinnerst, da gibt es einen kleinen Artikel, der heißt »Lesen tut der Seele gut«. Kirsten Stichling hat das geschrieben und sie erzählt sehr nett, wie die Spannung entsteht, wenn den Kindern vorgelesen wird. Sie schreibt über das Glücksgefühl, wenn beim Lesen lernen Zeichen zu Wörtern mit Bedeutung werden, so hat sie das formuliert, wenn Zeichen zu Wörtern mit Bedeutung werden. Literatur ist also, wie wir schon beim Vorlesen merken, tatsächlich Lebenshilfe. Als Pfarrerin sage ich sogar den Satz, Lesen ist Seelsorge. Lesen ist Seelsorge. Empfindest du das auch so?
Unbedingt. Bücher sind immer, und das habe ich selber im Leben auch sehr oft erfahren, Erfahrungen, wie andere ihr Leben bewältigt haben. Wir identifizieren uns damit, durchleben Höhen und Tiefen und bewältigen auch eigene Krisen dadurch. Das fängt schon bei Bildernbüchern an, wenn ich mir vorstelle, das wunderbare Buch von Frederick, der Farben sammelt für schlechte Zeiten und damit seinen Kollegen hilft. Oder »Ich mach dich gesund«, sagte der Bär, was unzähligen Kindern durch Krankheitstage geholfen hat. Ganz aktuell die ganzen Conny-Bücher, die zu allen Themen Hilfestellung bieten und Kindern Hinweise geben, wie sie sich zu verhalten hätten in bestimmten Situationen. Später dann Bücher wie Pippi Langstrumpf, die für alles eine Lösung hat und sich nie unterkriegen lässt.
Solche Pippi Langstrumpf-Geschichten, also Mutmachgeschichten für Kinder, gibt es ja in der Bibel auch unzählige. Meine vierjährige Enkelin, die Laura, die will momentan abends immer die Geschichte von David und Goliath hören. Und wenn die Geschichte von David und Goliath zu Ende gelesen ist, dann schaut sie ganz lange fasziniert das Bild an, wie der besiegte Riese am Boden liegt. Der Kleine widersteht dem Großen. Klugheit siegt über Gewalt. Das sind Mutmachgeschichten. Und viele solcher Mutmachgeschichten finden sich auch für Erwachsene in der Bibel. Sie ist ja ein Buch für alle Generationen. Und wie sehr diese Mutmachgeschichten in unser Leben hineinsprechen, das haben wir doch gerade in unserer Fastengruppe in der Lukaskirche erlebt. Eine Gruppe, die sich auch jetzt noch durch Mailschreiben miteinander vernetzt. Vor 2 Wochen, gerade auf dem Höhepunkt der Krise, als wir erfuhren, dass jetzt tatsächlich eine Kontaktsperre herrschen muss, da haben wir einen Bibeltext in dieser Woche mit auf den Weg bekommen aus dem Buch Hiob, aus dem Buch des leidenden Hiob. Und diese Bibelstelle hieß: Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Genau in unsere Situation hat es hineingesprochen. Es war wie eine Fügung. Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Wir haben uns darin wiedergefunden. Wir haben gemerkt, dass Gott unsere Situation kennt, dass es erlaubt ist, Gott sein Leid zu klagen, dass es auch erlaubt ist, mal zu schreien über diese Situation. Das hat uns Mut gemacht, unsere Erfahrungen auszutauschen. Wir haben uns gegenseitig geschrieben und Mut gemacht und eine Woche später ist dann unsere Zuversicht auch wieder gewachsen. Und wieder eine Fügung, es kam ein Bibeltext, der heißt, meine Zuversicht ist bei Gott. Das ist eine ganz praktisch erlebte Erfahrung mit dem Wort der Bibel. Wir hören ein Lied von Cat Stevens, Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Martina, was liest du oder was lest ihr eigentlich momentan in der Familie?
Also meine Enkel, die auch 4 Jahre alt sind, die lieben die Geschichte der Arche Noah zum Beispiel, wo alle Kinder, alle Tiere gerettet werden und am Ende nach dem Sturm die Sonne wieder scheint. Ich persönlich habe gerade mal wieder Camus Die Pest gelesen, wie momentan irgendwie sehr viele Leute. Wir haben zwar keine Pest im Moment, aber Camus meinte die Seuche bekanntlich allegorisch für die Verbrechen der Nazis in Algerien. Dennoch sind die Parallelen zu unserer Pandemie erschreckend. Zuerst das Verleugnen, Verharmlosen, Herunterspielen vor allem der Amtsträger, dann das Entsetzen, Verbarrikadieren, aber dennoch die Versuche, sich einzurichten, das Beste aus der Verbannung zu machen. Lesen gibt einem das Gefühl, nicht alleine zu sein mit seinen Nöten. Auch andere haben das schon erlebt und überlebt. Da hat das Buch doch irgendwie eine Funktion einer Selbsthilfegruppe. Mir zum Beispiel hilft immer das Lesen von Gedichten.
Liest du uns jetzt eins vor?
Sehr gerne. Ich habe ein Gedicht von Mascha Kaleko, die eine meiner Lieblingsdichterinnen ist und die auch viel persönliche Erfahrung verarbeitet hat in ihren Werken und auch viel erlebt hat in ihrem Leben. Und das Gedicht heißt treffenderweise, was man so alles überlebt. Ich frage mich oft und ich gehe mir dabei selbst auf die Nerven, denn es ist eine Frage in mehreren Strophen. Warum werfen uns seelische Katastrophen nicht um? Gewiss, sie tun es schon, aber sozusagen auf Raten. Wenn wir zum Beispiel bei einem Unfall gründlich unter die Räder geraten, ist das eine einmalige Sache. Und der Tod kommt prompt. Hingegen, wenn uns, na, sagen wir es blumig, das sogenannte Rad des Lebens zermalmt, ist da wohl das richtige Wort. So geschieht das keineswegs sofort. Das Unglück läppert sich, mit oder ohne Schuld. Die Katastrophe sagt mit fast zynischem Gähnen, Geduld, Geduld, du wirst dich schon an mich gewöhnen. Wenn das, was wir Liebe zu nennen gewohnt sind, stirbt, geschieht es auch selten auf einen Schlag. sondern auch nur so, schrittweise, Tag um Tag. Vielleicht ein tausendsten Millimeter. Sonst gäb's chronische Epidemien von gebrochenen Herzen. Aber so verschmerzen wir es fast. Und später lächelt man fast unter Trümmern und Scherben über so manches vernarbte Ade. Denn der Tod tut nicht weh, nur das Sterben. Wir hören von Gloria Gaynor, I Will Survive.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive.
Ich stelle bei vielen meiner Freunde im Moment fest, dass mehr gelesen wird und vorgelesen wird als vor der Corona-Krise. Viele haben mehr Zeit als vorher. Wir erfahren irgendwie nochmal neu am eigenen Leibe, welche Bedeutung das Lesen für die Lebensqualität hat. Mir selber geht es tatsächlich so, dass ich eigentlich den ganzen Tag lese. Mein Beispiel ist so, dass ich morgens schon ein Gedicht oder einen Text in unserem Fastenkalender 7 Wochen ohne lese. Mittags, wenn ich Mittagspause habe und mich ein paar Minuten hinlege, dann lese ich einen Abschnitt aus Bonhoeffers Widerstand und Ergebung. Das ist ja ein Buch, das er geschrieben hat in seinem Leben. In der Gefängniszelle, aus der Einsamkeit und aus der Gefangenschaft heraus, hat er Texte geschrieben, die uns noch heute Mut machen. Das bekannte Gedicht und vertonte Lied »Von guten Mächten wunderbar geborgen« ist in dieser Einsamkeit in der Gefängniszelle an Silvester 1944 entstanden. Die zweite Strophe »Noch will das Alte unsere Herzen quälen«, »Noch drückt uns böser Tage schwere Last«, »Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast.« Ich habe diese Worte schon oft gelesen, aber jetzt noch einmal ganz neu erlebt und kennengelernt. Abends lesen wir uns in der Familie, wenn wir zusammensitzen, noch einen Zeitungsartikel vor und diskutieren ihn. Ja, und dann zum Einschlafen lese ich dann meistens noch einen leichten Roman, mit dem ich dann verreise in eine andere Welt.
Ja, momentan dürfen und können wir nicht verreisen. Und trotzdem können wir Reisen machen. Ich bin mit den Büchern, die ich gelesen habe, schon durch die ganze Welt gereist. Das ist eine Geschichte, die schon seit Hunderten von Jahren Menschen in ferne Welten entführt. Mir fällt da ganz besonders ein Buch von Juri Richieu ein, Traum im Polarnebel. Das spielt auf der sogenannten Tschuktschen-Halbinsel. Das ist eine Halbinsel ganz oben im Norden von Russland, an der Grenze zu Alaska, in einer Gegend, in die man normalerweise nicht kommt. Andere Reiseliteratur, die in der Provence spielen, in den USA oder selbst in Australien, da hat man doch zumindest die Chance, irgendwann einmal hinzukommen. Aber wer hat schon die Möglichkeit, die Tschuktschen-Halbinsel zu bereisen und dort auch noch einen Menschenschlag kennenzulernen, der ganz besonders ist, der ganz faszinierende Einblicke erlaubt in diesen Teil der Erde und in eine Lebensgemeinschaft, die für uns fremd und außergewöhnlich ist. Das finde ich sehr besonders. Wir hören aus dem Film »Wie im Himmel« Gabriella's Song.
Meine Sehnsucht bringt mich hierher, denn dies ist der Weg, den ich wählte, und ich ahne, weil ich es spür, jetzt gehört dieses Leben mir. Was mir fehlt und was ich bekam, ziehe ich in meinen Händen, lern Vertrauen und will verstehen, hab vom Himmel ein Stück gesehen. Ich will spüren, es manchmal einfach nur schlafen, doch nun ist es in mir erwacht.
Literatur als Lebenshilfe, das ist unser Thema heute Abend. Und das gilt ganz besonders für das Buch der Bibel. Das Besondere an der Bibel ist ja, dass sie ein Buch für alle ist. Von Anfang bis zum Ende ist das die Geschichte einer großen Begegnung. Bei allem, was wir Menschen erleben, von der Geburt bis zum Tod, leben wir im Dialog mit Gott. Solche Gespräche mit Gott sind insbesondere die Psalmen. 150 gibt es davon. Meistens, wenn man die Bibel in der Mitte aufschlägt, landet man bei den Psalmen. Ich denke an den berühmten 23. Psalm. Und vielleicht können Sie ihn im Geiste mitsprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Diese Worte sind Weltliteratur geworden. Und das zu Recht. So oft sind sie schon gebetet worden. Und weil sie so oft gebetet wurden, haben sie eine Eigendynamik entwickelt. Menschen haben davon erzählt, wie Gott ihnen beigestanden hat. Und es tut gut, diesen Psalm heute noch auswendig zu lernen. Ich habe das als Pfarrerin erlebt, am Sterbebett, am Krankenbett von Menschen, dass in Momenten, wo uns sonst kein Gebet und keine Worte eingefallen sind, dass Menschen dankbar waren, dass wir auf diese Worte zurückgreifen konnten, die man irgendwann einmal als Konfirmand oder als Konfirmandin gelernt hat. Deswegen ist es mir persönlich so wichtig, dass meine Konfirmanden heute noch diesen 23. Psalm lernen. 150 solcher Gebete gibt es, wie gesagt. Alles Texte, die uns zeigen, wie Menschen im Rückblick erkannt haben, dass Gott immer dabei war. Sie haben diese Erfahrungen aufgeschrieben, um sich in Notzeiten daran zu erinnern. Und weil es immer wieder aufgeschrieben wird, in immer wieder neuen Versionen, ist die Bibel zu einem Buch der Hoffnung geworden. Sie tröstet uns, auch im Hinblick auf die Zukunft.
Die Bibel gehört zu den ältesten Büchern der Welt. Sie ist das meist übersetzte Buch der Welt. Eine Literatursammlung von 66 Büchern und von verschiedenen Menschen verfasst. Sie alle schreiben ihre Erfahrungen mit Gott auf, immer existenzielle, also lebenswichtige Situationen. Familienkrisen, wie bei Josef. Hass, Neid, Krankheit, Krieg. Die Bibel erzählt, wie Menschen am Leid nicht vorbei, aber mit Gottes Hilfe hindurchgeführt werden.
Für mich ist die Bibel auch eine große Liebesgeschichte, die Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Aber sie ist genauso eine Geschichte der Auseinandersetzungen zwischen Gott und Menschen. Also Liebe und Streit, das ist unser reales Leben. Die Bibel ist ein Trostbuch. Sie ist ein visionäres Buch, das uns teilhaben lässt an der neuen Welt, die Gott für uns vorgesehen hat. Die Bibel ist Lebenshilfe und in einer Buchhandlung wird sie wahrscheinlich oft unter der Rubrik Ratgeber eingeordnet.
Ja, jetzt ist die Zeit gut, die Bibel neu zu entdecken. Hast du als Pfarrerin, Lilo, einen Tipp für Einsteiger zum Bibellesen?
Auf jeden Fall habe ich Tipps. Jetzt, so kurz vor Ostern, empfehle ich, einmal ein ganzes Evangelium durchzulesen. Am allerbesten das Evangelium des Lukas. Denn im Lukas-Evangelium, da passiert ganz viel und die Leser und Leserinnen werden bekannten Motiven begegnen. Zum Beispiel unserer Weihnachtsgeschichte oder den Geschichten vom barmherzigen Samariter und vom verlorenen Sohn. Ein Evangelium zu lesen, das bedeutet, von Anfang des Lebens Jesu bis zur Auferstehung dabei zu sein. Ich kann auch empfehlen, die Bergpredigt bei Matthäus zu lesen, in Kapitel 5 und 8. Da finden wir die praktischen Dinge, die Jesus gesagt hat, auf einen Punkt gebracht. Das Leben des Christen, woran wir uns orientieren können. Ein geschlossenes, kleines Buch aus dem Alten Testament zu lesen, ist auch eine gute Empfehlung. Zum Beispiel das Buch Jona und das Buch Ruth am Anfang des Alten Testamentes. Das sind kurze Bücher, die man auch gut mal so anstelle eines Krimis vorm Einschlafen lesen kann. Gut zu lesen ist auch das erste Buch Mose. Ich empfehle gleich die Kapitel 1 und 2. Da werden wir mit hineingenommen in die Schöpfungsgeschichte und noch einmal in den Gedanken, dass Himmel und Erde gut gedacht sind. Und ich schlage uns zum Abschluss vor, einmal den eigenen Konfirmations-, Tauf- oder Straußspruch herauszusuchen. Denn diese Verse sind einmal für uns ausgesucht worden, damit wir uns auch in schwierigen Zeiten trösten können.
Es geht nicht immer geradeaus. Manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter. Deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder. Mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. Lass dich runterziehen, ey, ich zieh dich wieder rauf. Ich trag dich durch die schweren Zeiten. So wie ein Schatten werde ich dich begleiten. Ich werde dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten.
Ich möchte uns zum Abschluss ein Gebet mit auf den Weg geben. Das Gebet ist auch ein bisschen aus einer Not heraus entstanden, nämlich in meiner Konfirmandengruppe. Normalerweise würden die Konfirmanden und Konfirmandinnen, die im April und im Mai konfirmiert werden, jetzt zu einem Prüfungsgespräch eingeladen, also zu einer lockeren Runde, wo wir ein bisschen drüber sprechen, was haben wir in dem Jahr erlebt. Da das praktisch nicht möglich ist, habe ich meine Konfis eingeladen, doch einmal ein Gebet zu schreiben, eine aktuelle Fürbitte für diese Zeit. Und der Klaas, mit dem ich telefoniert habe, der hat mir das erlaubt, dass ich sein Gebet jetzt zum Abschluss lese. Herr, wir bitten in der Corona-Krise erneut um deine Kraft. Sei bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit befinden. Behüte auch alle Menschen, die uns im täglichen Leben in dieser schweren Zeit helfen und unterstützen. Gib uns allen Vernunft zum besonnenen Umgang mit dieser Herausforderung. So auch jetzt. Erbarme dich, Gott. Amen. Wir hören das Lied We Shall Overcome, gesungen von Joe and Bess.
Bürgerradio im Internet www.radio-lippeland.de.
Would you know my name? helping of his people. There's a pattern in the song.
Fragen, die nie ein Mensch gestellt. Ich spreche mit ihm über ihn und die Welt. Er war lange weg. Wir sprechen exklusiv über sein Comeback. Ey, wieso lässt du uns so hängen? Beginne ich mein Interview, wenn du doch der liebe Gott bist. Warum lässt du dann Kriege zu? Du schickst auch keine Schutzengel runter, runter in den Sudan. Die krepieren da und ich vermute, du guckst es dir nicht mal mehr an. Gleich nach dem Werbeblock mach ich das Interview mit Gott. Gleich nach dem Werbespot, der liebe Gott. Seine Herrlichkeit zur besten Sendezeit. Einschaltquote 100%. Gleich nach dem Werbeblock mach ich das Interview mit Gott. Gleich nach dem Werbespot, der liebe Gott. Seine Herrlichkeit zur besten Sendezeit. Einschaltquote 100%. Er sagt, man hat als Gott einen Job am Kopf, der ist ziemlich hart. Man kennt's doch rauf und runter, diese Story hat einen langen Bart. Ihr wisst doch, ich habe eure Welt so schön für euch erschaffen. Doch ihr habt sie vollgeknallt mit Waffen. Und ich schickte euch doch immer schon meine besten Top-Berater. Ob's nun Jesus war, Gandhi, Einstein und auch noch den scheinheiligen Vater. Doch es nützt ja nix, was hat's gebracht? Seid immer noch die alten Idioten, klebt an Kirche und Religion mit Millionen und Millionen von Toten. Gleich nach dem Werbeblock mach ich das Interview mit Gott. Gleich nach dem Werbespot, der liebe Gott. Seine Herrlichkeit zur besten Sendezeit. Einschaltquote 100%. Gleich nach dem Werbeblock mach ich das Interview mit Gott. Gleich nach dem Werbespot, der liebe Gott. Seine Herrlichkeit zur besten Sendezeit. Einschaltquote 100%. Ja, wenn der Mensch nicht weiter weiß, dann macht er mir den Himmel heiß. Doch es nützt kein Beichen, nützt kein Beten. Kümmert euch jetzt mal selber um euren Planeten. Ja, es war ganz nett, es war ein großes Ding, mich mal zu interviewen. Doch Leute, tschüss, ich muss jetzt echt wieder weiter. Man hat als Gott auch